als wir eben aus dem Bus gestiegen sind oder in den Bus eingestiegen sind, ist ein Typ eingestiegen, der hatte eine Schubkarre an sein Fahrrad gebunden und ist damit in den Bus eingestiegen. Und ich möchte mal die Frage stellen, warum?
Weil es zu weit war, um mit dem Fahrrad nach Hause zu radeln, während die Schubkarre dran hing?
Aber die Schubkarre war ja so ans Fahrrad gebunden, dass man zumindest erahnen konnte, dass sein eigentliches Vorhaben war, damit zu fahren.
Ja.
So nach dem Motto, ich binde jetzt die Schubkarre nach oben, sodass die beiden Henkel in der Luft hängen und das Rad hinten. Das muss ja sein Plan gewesen sein.
Ja, so sah es aus.
Ja.
Vielleicht, also offenkundig war es nicht mehr so wie geplant, als wir es gesehen haben.
Nein.
Möglicherweise war es zwischendurch mal so wie geplant und dann riss irgendeine Schnur oder eine Sicherung oder irgendwas. Und,
ja, vor allem eine Sicherung.
Videomitschnitt.
Hallo und herzlich willkommen bei Videomitschnitt, dem Podcast ums Überleben. Im weitesten Sinne und auch im übers Überleben im Alltag, Fahrradfahren mit Schubkarren hinten dran. ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd. Ich bin heute Abend nicht alleine.
Nein, du bist nie alleine.
Nein.
Niemals.
Alle meine Persönlichkeiten immer bei mir.
Ja.
Ja. Party!
Nein, hier ist natürlich auch die Kati.
Die Kati, genau. Und wir sind ab heute, vielleicht auch schon länger, der Olivia Vieweg Ultra Podcast.
Ja. Ja.
Ja. Ich bin ja schon etwas länger Fan von ihr.
Ja.
Also gerade comic-mäßig ist da ja unfassbar viel am Start von ihr. Und wir haben in der kommenden Sendung, kann ich schon mal verraten, auch noch ein Comic von ihr, was sie neu gemacht hat. Aber dazu dann in der Roundup-Sendung dann im September ein kleines bisschen mehr. Wir waren eben im Kino.
Mhm.
Macht sie nämlich jetzt auch noch. ihr Comic Endzeit ist verfilmt worden. Und ich hatte im Vorfeld gehört, dass ich glaube, die Regisseurin da sein sollte und die Hauptdarstellerin.
Mhm.
Das bin ich ja inzwischen schon gewohnt. Ich als ausgebuffter Presseverführungs-Kino-Buffti hier.
Ja. Jetzt guck mal wieder runter hier.
Ja, ich hab heute meine Pressefrau zufällig getroffen, mit der ich nicht gerechnet hatte.
Und sie hat sich erkannt.
Sie hat mich erkannt.
Das ist das Entscheidende an der Sache.
Ich hätte sie aber auch heute Nachmittag noch gesehen, das muss man dazu sagen. Ich war ja heute Nachmittag auch noch in der Pressevorführung.
Na gut.
Disclaimer, muss ich dazu sagen, die Tickets für heute Abend haben wir bei den Filmlöwinnen gewonnen. Wir wären heute Abend aber in jedem Fall hingegangen, auch wenn wir die Tickets selber hätten bezahlen müssen.
Das ist
wahr. Das hatten wir geplant. Bei den Filmlöwen gab es aber das Gewinnspiel über die Karten. Und da haben für Leipzig genau zwei Leute teilgenommen. Und die haben dann eben gewonnen. Und einer davon war ich. Und deswegen bin ich mit wollte ich dann eben mit jemandem ins Kino. Und dann hat aber keine Zeit gehabt, bin ich mit Kati gegangen.
Ja, naja, weißt du, ich habe ja immer nichts zu tun, wenn du unterwegs bist auf großer Filmtour als
genau.
Wichtiger Filmkritiker.
Filmkritiker. kennst du Siskel und Ebert?
Nein.
Gut. ist egal. Ich mache jetzt halt Filmvorführung für den Telestammtisch. So,
ja.
Fertig.
Ja,
kein großes Ding. Ich habe jetzt heute Nachmittag einen Superheldenfilm für Kinder gesehen.
Ich halte dich auch nach wie vor nicht für einen größeren Kritiker, als du vorher schon warst.
Ich bin sehr kritisch, das muss man schon dazu sagen.
Ja, das sowieso.
Ich hab mich ja nie in der Filmkritik gesehen, als ich damals angefangen bin zu bloggen und zu
auch
podcasten.
Auch sonst niemand.
Das war wieder ein Feier.
Ja.
Ich habe damals immer angefangen mit Comics und dachte, boah, wenn ich mal irgendwie so richtig geil bin mit Comicblog und sowas, dann schickt Panini mir die ganzen Gratis-Comics und dann kann ich das alles bewerben und ich muss nur sagen, dass sie toll sind und dies und das. Das machen andere, aber ich habe irgendwann festgestellt, das ist vielleicht doch nicht so sexy. Nee. Jetzt bin ich eben über einen Telestand zwischen diesem ganzen Filmwirrwarr gelandet, was ich aber auch irgendwie ganz nett finde. Also
ja.
Das ist eine ziemlich coole Nummer. Also ich habe jetzt letzte Woche meine erste richtige PV gehabt. So richtig mit Pressekrams und dies und das und diese Cleo-Nummer war ja eigentlich auch schon über Presse, aber nur so halb. Das war, da haben wir uns mehr oder weniger so angemeldet, mit dazu gemeldet und ja, wird immer cooler, habe ich so den Eindruck.
Ja.
Und das war heute auch wieder, das wird heute die Besprechung eben auch wieder eine sehr, sehr coole Aktion insgesamt. Und genau, wir haben Endzeit gesehen von Olivia Vivek.
Genau.
Die Verfilmung ihres gleichnamigen Graphic Novels, was wir, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal besprochen hatten.
Ja, ich
zumindest kurz angerissen.
Genau.
Weil für eine lange Review und mir so ein bisschen auch die Zeit fehlte. Und es ist auch einfach schon in vielen anderen Podcasts komplett durchgekaut worden. Mhm. Deswegen wollte ich einfach auch nur noch mal ein bisschen Werbung machen für dieses Comic und sagen, ich hab's auch, es ist richtig gut. Bitte kauft es und lest es. Olivia Vivek war heute Abend da.
Ja.
Zusammen mit, ich glaube, also hinterher saß, glaube ich, keiner mehr im Publikum, weil alle vorne standen.
Ja.
Die Hauptdarstellerin waren da, die Regisseurin war da. Der Typ, der hinterher den Abspann gefilmt hat, gehört auch noch dazu.
Ich glaube, ja.
Irgendwie hing das auch noch mit drin.
Also was, ganz viel aus der Crew irgendwie, ja. Sei es Maskenbildnerei, sei es
Tiertrainer.
Setting, Tiertrainer, ja. Requisite. Also gefühlt irgendwie alle, die an der Produktion beteiligt waren.
Genau. Und also richtig viele Leute waren heute Abend da und das muss wohl auch sowas Ähnliches gewesen sein wie Deutschlandpremiere.
Mhm.
Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher.
Ich glaube, es war tatsächlich die Filmpremiere.
Weil die Weltpremiere in Toronto, glaube ich, stattfand auf irgendeinem Festival. Ich das auch irgendwie im Kopf hatte, dass der Film eigentlich gar kein deutscher Film ist, stellt sich raus, stimmt nicht.
Ist ein deutscher Film.
Ist ein deutscher Film vom ZDF Arte und hast du nicht gesehen, co-produziert. Wieder mal vom kleinen Fernsehspiel.
Mhm.
Genau wie Cleo. Ein Kreis schließt sich.
Mhm.
Also eben auch co-produziert und co-unterstützt und hast du nicht gesehen. Und Olivia Vivek oder beziehungsweise die Moderatorin, man verstand die immer so schlecht.
Ja.
Das war so ärgerlich, dass sie da kein Mikrofon in die Hand gekriegt haben. Also wir haben ganz hinten gesessen in der Reihe, um gut zu sehen, mittig. Und wir haben die einfach nicht verstanden. Die saßen in Luftlinie, standen vielleicht so 5, 6, 10 Meter so vor uns, ne? Es war nicht weit.
Ja, maximal 20 Meter, wenn es hochkommt, aber so viel war es, glaube ich, nicht.
Waren keine 20 Meter. Und du hast sie einfach nicht gut verstanden, weil da einfach keine gute Akustik war. Haben wir auch noch nicht gesagt. Wir waren im VEB Feinkost im Innenhof. Das ist ein Open-Air-Kino.
Das ist, genau, also die VEB Feinkost mittlerweile umfunktioniert. Waren früher mehrere Gebäudeteile, die, glaube ich, tatsächlich alle zur VEB Feinkost gehörten. Und dann so nach und nach aber in kleinere Manufakturen oder ähnliches aufgeteilt wurden und mittlerweile übernommen sind von coolen kleinen Szeneläden, Café, Bar, und im Innenhof, der teilweise überdacht ist, gibt es eben die Möglichkeit, tatsächlich auch Filme vorzuführen.
Filme und Theater findet dort auch statt.
Genau.
Ist aber eben überdacht, wie du schon sagtest. Heute hat es ein bisschen geregnet und das Ding ist halbwegs wetterfest.
Ja.
Ist ein bisschen windschief. Aber mega urig. Also ja. da ein Film, sowas hatte ich vorher noch nicht in so einem Setting, in so einem Umfeld. Das war auch der passende Film dafür.
Absolut.
Absolut großartig.
Den besten Rahmen gewählt.
Hätte, glaube ich, keinen anderen besseren Veranstaltungsort gegeben als dieses Kino hier in Leipzig. Ich schimpfe hier immer so ein bisschen auf Leipzig, ne?
Mhm.
Aber das sind so die Momente, wo ich diese Stadt einfach liebe.
Ja, ne?
Ja, das ist der Wahnsinn.
Ja. Ja, man muss halt Leipzig auch ein bisschen entdecken. So.
Das, ja, das habe ich heute auch festgestellt.
Eher in der Subkultur da, ja. Wo es charmant ist, sage ich mal.
Wobei ich jetzt neulich bei Randvoll in der letzten Folge gehört habe, dass die ganze Clubszene und das ganze Indie-Kram ist ja gerade so vor sich hinstirbt.
Ja.
Schönen Gruß auf Randvoll. Hallo.
Hallo.
Guter Podcast hören, bitte.
Ja, wir haben auch schon gerantet.
Genau, ich auch. Wir waren beide schon zu Gast.
Ja. Lass uns zum Film kommen.
Ja, es gibt so viel zu erzählen im Vorfeld. Ja, wir kommen jetzt zum Film. Das deutsche Genre-Kino hat ein Image-Problem. Und zwar gewaltig.
Mhm.
Immer wenn es irgendwie einen Genre-Film gibt, gucken die Leute mit so einer gerümpften Nase da drauf und sagen, nee, das können die Deutschen aber nicht. Nee, die sollen mal lieber wieder Tobias Schweighöfer Filme drehen. Tobias Schweighöfer Filme drehen. Und ich habe jetzt dieses Jahr schon den dritten deutschen, vielleicht auch den vierten. Wir haben ja noch den Electric Girl Film gesehen, was ja auch ein Genrefilm war, also auch eher so ein Superheldenfilm. Und ich habe jetzt heute, das hört ihr dann wahrscheinlich demnächst beim Telestammtisch, wie bereits schon erwähnt, Superheldenfilm für Kinder gesehen, in Deutschen.
Mhm.
So, ich finde nicht, dass das deutsche Kino ein Problem mit Genres hat. Ich finde, dass das deutsche Publikum ein Problem mit Genres hat, die abweichen von Fuck You Goethe und Otto, der ultimative Katastrophenfilm. Weil oder Bully oder irgendwas und Heidi, nicht Heidi, Vicky,
ja.
Ne? Also alles, was Bully eben gemacht hat. Weil wir natürlich, wir müssen für einen Superheldenfilm nicht nach Deutschland, wir müssen auch für einen Zombiefilm eigentlich keinen deutschen Film gucken. Wir nehmen einfach das, was schon da ist.
Mhm.
So. Und ich finde das halt so ärgerlich, dass dann so das, ich finde das halt so ärgerlich, dass das deutsche Kino oder deutsche Kinohandwerk so ein bisschen hinten ansteht und auch nicht vernünftig, ja, betrachtet wird ein Stück weit, sondern einfach nur geguckt wird, wo haben sie es denn jetzt kopiert in dem Film. Habe ich heute auch bei den Reviews Letterboxd wieder gesehen, Mönes haben sie aber daher geklaut und hierher geklaut. Wo ich denke, was macht das denn? Hast du mal einen Tarantino gesehen?
Ja, der klaut auch seit Jahren bloß noch.
Ne?
Also eigentlich von Anfang an, glaubt man.
Ja, von Anfang an. So, Endzeit ist halt wirklich ein Zombie-Film, wie er im Buche steht. Der ist auch mega düster und die Apokalypse hat im Grunde genommen schon stattgefunden. Ist also postapokalyptisch. In zwei Städten haben die Menschen überlebt, Weimar und Jena, wie es wirkt. Und der Film spielt eben am Anfang auch in Weimar. Und Gott, wie heißt die? Iffy? Ich bin so schlecht.
Iffy und Phoebe, glaube ich. Eva und Phoebe.
Oder Vivi?
Vivi
und Eva. Vivi und Eva. Wir nennen sie ja jetzt Vivi und Eva. Ich habe keine, ich kann meinen Namen so schlecht merken. Ich habe es eben noch bei Letterboxd gelesen, wie die Figuren heißen. Ich habe auch die Pressemappe noch gekriegt von der Pressefrau. Schönen Gruß an Anne. Dementsprechend hätte ich auch mir jetzt einfach mit hernehmen können. Ist auch vollkommen egal. Guckt es im Internet nach. Ne?
Ja.
Wenn ihr mit Pornos fertig seid. So. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich hatte eine Cola.
Du würdest vor allem ein Bier zum Film.
Jetzt kommt noch dazu. Vielleicht freue ich mich einfach nur, weil ich heute einen guten Film gesehen habe. Ich weiß es nicht. Und also sie lebt, glaube ich, in einem, wie sagt man das denn? In einer
Nervenheilanstalt,
stationären Klinik,
ja.
Sagt man. Ist dort ein bisschen aufgenommen worden, wird dann aber zum Zäune reparieren, abkommandiert und dort kommt ihre vor 5 Minuten kennengelernte beste Kumpeline zu Tode, weil sie eben von einem Zombie gebissen wird, die Vorarbeiterin, hätte ich fast gesagt, die Eva, wird auch gekratzt, sieht man zumindestens, und relativ zügig merkt man, dass Vivi in dieser Welt nicht mehr leben möchte, dass sie also ausbrechen möchte und sie möchte ihre kleine Schwester finden. Die muss wohl irgendwo da nach draußen, also die muss auch gestorben sein beim Ausbruch, vermutet sie, sie ist nie gefunden worden, möchte aber Gewissheit haben und bricht dann aus dieser Welt eben aus und fährt in so einen automatisch fahrenden Versorgungszug, der mal zwischen diesen beiden Städten hin und her fährt, um dann festzustellen, dass Eva auf die exakt gleiche Idee gekommen ist, um eben auch aus dieser Welt auszubrechen. Und gemeinsam schlagen die sich jetzt einfach wirklich durch diese zombie-verseuchte Natur. So. Und kommen da an verschiedene Stationen, an verlassenes Schloss, an Häuser, die irgendwo stehen, Autos, wo die Leute tot sind und rumliegen. Dann treffen sie auf den Suchtrupp, der eigentlich nach denen gucken sollte. Und immer mal wieder kommen sie halt so gerade eben an den Zombies vorbei. Und das geht also da wirklich ans Eingemachte. Das ist kein harmloser Film, das möchte ich dazu sagen. Das ist
definitiv
nicht. Das ist ein waschechter, wirklich, also nach allen Regeln der Kunst gemachter Zombie-Film. Und das hat mich am allermeisten gefreut. Weil ich habe schon ein paar gesehen, ihr Train to Busan wird immer mal wieder zitiert, ein sehr, sehr guter südkoreanischer Zombie-Film von vor ein paar Jahren, wo dann eben die Zombies in einem Zug sind und die sich eben von Abteil zu Abteil kämpfen müssen und in diesem Zug eben überleben müssen. Aber der macht Dinge exakt genauso, wie es eben jetzt die Endzeit tut. Also das ist ein waschechter Genre-Film aus deutschen Landen, wie man so schön sagt, ne? Pommesche aus dem Buchenrauch. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber bei Nerd, Nerd, Nerd oder Videomitschnitt hier bei uns, wir spoilern ja auch immer so ein bisschen über die Filme, möchte ich hier auch aussprechen, die Spoilerwarnung, weil der Film jetzt dieses Wochenende auch erst ins Kino gekommen ist. Wir haben jetzt 2 Tage früher gesehen, eben durch die Premiere in der Feinkost und deswegen reden wir da jetzt schon mal drüber ein bisschen ausführlicher. Wenn ihr die Comicvorlage gelesen habt, wird euch das hier alles sowieso nicht mehr überraschen, weil es wirklich exakt 1:1 auf die Leinwand übertragen worden ist, so wie es noch funktioniert hat, weil Olivia Vielweg eben selber auch das Drehbuch geschrieben hat.
Ja, was sehr gut war.
Was ausgezeichnet funktioniert hat für mich. Wollen wir mal so ein bisschen über die Motive des Films reden, weil es geht ja eigentlich nicht um Zombies.
Nee, es geht nicht so richtig um Zombies. Es geht eher so um das Ende der Welt ein wenig und wie Menschen damit umgehen. Und was es mit ihnen macht, wenn sie in Krisen sind und wie sie, ja, welche Seiten in ihnen so ein bisschen zum Vorschein kommen können. Da haben wir mit den beiden Protagonistinnen zwei sehr gegensätzliche Seiten. Die eine, die Vivi, die immer eher so ein bisschen, die dem Ganzen sehr passiv gegenübersteht, die sich wünscht, es wäre alles nicht so und es würde alles aufhören und es würde alles wieder sein wie vorher. Und aber nur so das Allernötigste tut, um eben am Leben zu bleiben und so das Überleben zu sichern. Und auf der anderen Seite Eva, die Zupackende ist, die auch wirklich nicht zurückschreckt. Also die hat schnell mal eine Schippe in der Hand, um ein Zombie zu erlegen. Oder irgendeine andere Waffe. Also die ist sehr tatkräftig, ist aber auch sehr rücksichtslos dabei. Und ist dem darwinistischen Prinzip von wegen Survival of the Fittest sehr nahe im Film. Und die beiden sind natürlich als Gegenpole ein sehr interessantes Gespann, um es da auf die Reise zu schicken.
Das war nach allen Regeln der Kunst Campbells Heldenreise. Mit allen Stationen. Ich habe es im Kopf so ein bisschen abgegangen. Da war alles dabei. Ne? Also wirklich jede Dynamik. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn Geschichten so aufgebaut sind. Ich hatte das ja durch die Comicvorlage schon so ein bisschen mitbekommen. Bei der Comicvorlage fehlte mir so ein bisschen die Struktur, wo ich unterstelle, dass es auch Absicht war von Olivia Fiebeck, so die Tagesstruktur oder Zeit so ein bisschen rauszunehmen und mehr so Episoden zu zeigen. Das hat der Film für mich ein bisschen besser gemacht, indem einfach klar war, okay, das muss jetzt ungefähr der vierte, fünfte Tag sein, wo die unterwegs sind. Da haben sie mal 2 Tage geschlafen, da waren sie mal ein bisschen länger. Das kriegt der Film tatsächlich ein bisschen besser hin als die Comicvorlage. Nichtsdestotrotz hetzen die beiden halt, also richtig krass und immer von Station zu Station. Und das ist wirklich so eine Heldinwerdung, die Vivi hier vor allem durchmacht. Eva ist schon eine ziemlich krasse Heldin, also die kann sich durchbeißen und durchkämpfen. Aber Vivi muss das wirklich lernen und lernt das auch wirklich in einem der letzten Momente des Filmes erst so richtig. Da kommt natürlich dann so die große letzte Prüfung und die besteht sie dann natürlich auch. Also der Film, also die Handlung ist wirklich nach allen Regeln der Kunst ein Heldinnenfilm. Und auch ein sehr empowernder Film, weil es eben um junge Frauen geht in einer Welt, für die sie vielleicht nicht gemacht sind, der sie nicht gewachsen sind natürlich, die sehr fremd ist, die sehr gefährlich ist, die im besten Sinne feindselig ist. Und ich hab manchmal so ein bisschen, das ist mir in der Comicvorlage gar nicht so aufgefallen, jetzt während dieses Films manchmal gedacht, vielleicht ist das Ganze, man sucht ja immer nach Mustern und vielleicht auch nach Metaphern. Vielleicht interpretiere ich auch viel zu viel hinein und Olivia Fiebeck wollte einfach nur eine coole Zombie-Geschichte erzählen. Weiß ich nicht. Aber da wird ja auch eine Freundschaft erzählt zwischen diesen Frauen, die sich durch traumatische Situationen helfen. Und eine der Sachen, das muss man vielleicht als Triggerwarnung noch dazu sagen, die am Anfang des Filmes passieren, ist, dass Vivi versucht, sich das Leben zu nehmen.
Ja.
Und das alles, also gerade auch so dieser Ausbruch der dieser Infizierung und hast du nicht gesehen, das ist ja auch ein Trauma, was da passiert für alle. Da sterben Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn. Ne, das bricht ja wirklich am helligsten Tage aus, während der Nachbar gerade seinen Rasen mäht. So, ne? Das wunderschöne deutsche Vorstadt-Idyll wird da deutlich gestört. So dieser mit der Nagelschere geschnittene Rasen und alles. Ne? So, das ist so ein bisschen das, was da aufgebrochen wird. Sehr toll übrigens. Und es geht da, glaube ich, auch um das Bewältigen der inneren Traumata. So wirkt es auf mich. Und auch so mit diesem, damit okay zu sein.
Ja, und auch das, also die Situation, wie sie geschildert wird und wie sie teilweise gezeigt wird, ist halt in jeder Hinsicht extrem und fördert halt im Zweifelsfall bedingungslos alle Seiten zutage, die so ein Mensch haben kann. Bei beiden Frauen ist das eine Form von sich selbst der Nächste sein und andere dafür im Stich lassen.
Ja.
Und das ist, also es gibt ja viele Studien drüber, gerade wenn es auch um den Holocaust geht, diese Schuld der Überlebenden, dieses Schuldgefühl der Überlebenden und hier nochmal verstärkt durch verschiedene Dinge, die sie getan oder nicht getan haben, um anderen das Überleben nicht zu ermöglichen, sondern ihr eigenes zu sichern.
Das, was eine der ersten Sachen ist, das spoilert man, glaube ich, auch nicht so viel, ist eben auch das Töten von Personen, die eben mit den Zombies in Kontakt gekommen sind. Obwohl die halt 5 Minuten vorher noch munter über die bunte Wiese gehüpft sind. So, genau. Ne? Und dann einfach wirklich kaltblütig, und so ist die Szene auch so ein bisschen, kaltblütig Menschen umzubringen, weil klar ist, genau so sichern wir unser eigenes Überleben. Also dieses Survival of the Fittest, was du gerade gesagt hast, wir schaffen das nicht, wenn wir hier die Krankheit, die diese Zombies, die werden gar nicht Zombies genannt, sondern Infizierte, aber weiter Zombies. So. Das schaffen wir halt eben nicht, wenn wir das hier reinlassen. So. Und das wird dann auch von der einen Anführerin, hätte ich fast gesagt, auch gesagt, was glaubst du, warum es nur noch 2 Städte gibt?
Ja.
So, und das ist halt auch wirklich einer der krassesten Momente. Und diese Zaun-Szene ist auch im Comic wirklich, das haut dich erstmal von den Sorgen. Das glaubst du nicht.
Das ist ein richtig harter Einstieg. Ja. So. Das macht klar, dass es sehr gnadenlos ist, diese Welt. Es wird so ein bisschen erzählt, dass halt Weimar, wo der Film beginnt, die Stadt ist, die alle sofort tötet, die infiziert sind, während in Jena nach einem Heilmittel geforscht wird. Mhm. Was auch der Grund für Eva ist, da sie ja nun gekratzt wurde, warum sie dahin will. Mhm. Weil klar ist, in Weimar ist kein Überleben für sie und sie möchte eigentlich auch kein Zombie sein.
Nee, das ist echt spannend. Jena ist da so ein bisschen der... da gibt's auch einen Begriff für...
Das Land Kanaan.
Ja.
So ein bisschen, ja.
Das ist ein biblisches Motiv. Und das ist dem Film auch nicht fremd.
Mhm.
So eine etwas Natur, Öko, Apokalypse, die da passiert, nach dem Motto. Yeah. Das ist auch ein Zitat aus dem Comic, was sie in den Film wirklich 1:1 reingebracht haben. Hoffentlich krieg ich's noch drauf. Die Erde ist eine gute alte Frau und, der Mensch hat schon lange keine Miete mehr gezahlt und das ist unsere Räumungsklage. Mhm. Das ist so großartig, dieser Satz. Ich liebe das. Ja. Das ist der Satz der Vorlage und der Satz des Filmes. Und das beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen den Nihilismus, den Eva hat. So anderen Leuten so ein bisschen gegenüber und auch sich selbst auch ein Stück weit. Mhm. So dieses Abgebrühte und dies und das. Und Ifi Vivi, ich bin mit Namen so unfassbar schlecht, das tut mir so leid, steht da auch manchmal so ein bisschen so verdutzt und verdattert und ängstlich daneben und kann eigentlich gar nicht fassen, dass man so krass sein kann, möchte aber selber natürlich, hat selber ihr Ziel so, ne?
Ja.
Das ist echt stark, ja.
Das ist auch tatsächlich ein Motiv, das mich an manchen Stellen sehr erinnert hat an Auslöschung, Annihilation, wo ich ja die Bücher gelesen habe und wir zusammen den Film gesehen haben mit Natalie Portman, wo ja ein ähnliches Motiv auch drin ist teilweise, so dieses eigentlich sind wir eben mehr Parasiten als irgendwas anderes gesamtmenschheitlich betrachtet. Und jetzt ist da halt einfach mal etwas oder jemand oder wie auch immer, das sagt, okay, und jetzt reicht, jetzt fegen wir hier mal mit dem Fieber drüber irgendeiner Art und brennen diesen Krankheitserreger Mensch einfach mal aus.
Ja, also dieses, was glaube ich, Agent Smith in Matrix sagt, ne, der Mensch ist ein Virus.
Genau, also der Gedanke ist ja nicht neu tatsächlich. Nee. So dieses.
Den haben auch die Matrix nicht erfunden, da haben wir mal ganz abgesehen.
Ja. Und ich finde es hier aber sehr, sehr spannend umgesetzt auch tatsächlich, weil es auf der einen Seite die Bedrohung darstellt und auf der anderen Seite aber auch eine mögliche Lösung zeigt.
Mhm.
So. Und das es ist schön aufgebaut auch einfach im Film.
Es ist vor allem so dieses Infragestellen der Mensch als Schöpfung Gottes und als herrschende Rasse. Und dabei sitzt er halt am Ende des Tages und ohne Hose auf dem Sofa.
Ja, es ist halt auch wirklich so diese immer noch vorherrschende menschliche Perspektive, dass sich alles um uns dreht, so, ne? Und das ist halt einfach nicht stimmt. So.
Das stimmt, fällt sich aus, stimmt nicht.
Also wenn man drüber nachdenkt, wir haben jetzt nicht entscheidend was beigetragen zum Fortbestand der Welt, eher im Gegenteil,
ja. Und ich habe bei Letterboxd gesehen, so dieser Öko-Ansatz, der wird natürlich kritisiert.
Mhm.
Und auch die Tatsache, dass so ganz viele Einstellungen und Ideen aus anderen Zombie-Filmen geklaut worden ist, wird natürlich kritisiert von so weißen Filmdudes, die alten Zombie-Filme alle gesehen haben. Mhm. Und das nicht kritisieren würden, wenn Tarantino den gedreht hätte, dann wäre es nämlich ein Zitat und kein Klauen und Kopieren.
Und zeig mir mal einen Zombie-Film, der in Weimar gedreht wurde bisher. An Originalschauplätzen.
Das ist allerdings wahr.
Es ist tatsächlich, also ich komme ja nun mal hier aus der Ecke, das haben wir jetzt schon mehrfach erzählt. Weimar ist 20 Kilometer von Erfurt weg, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind da auch relativ häufig gewesen. Jena ist ein Stückchen weiter, aber jetzt auch nicht so weit. Ich habe einiges von den Ecken wiedererkannt, die da gezeigt wurden. Und das ist schon irgendwie witzig, wenn die Apokalypse so im eigenen Hinterhof stattfindet, mehr oder weniger. Ja, wir Erfurter betrachten Weimar als unseren Hinterhof, lebt damit.
Komm gleich in die Weimar Ultras sich angelaufen.
Ja, ja. Gabeln und Fackeln, hallo.
mit Trabis und
ja, jetzt habe ich auch meinen Faden im Hinterhof. Naja, das passiert.
Die Apokalypse im Hinterhof.
Genau. Ja, das ist ja tatsächlich, also wenn ich die Methodik Zombie-Film nehme, dann gibt es einfach Dinge, die sich wiederholen. Natürlich. So. Das ist aber auch, wenn ich die Methodik Vampir-Film nehme oder wenn ich die Methodik Liebesfilm nehme oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, es gibt Möglichkeiten, da neue eigene Ideen reinzupacken und das ist hier passiert durchaus, finde ich. Ja. Vielleicht jetzt nicht irgendwie so in dem sprühenden Ausmaß, das manche sich gewünscht hätten, aber auf keinen Fall in einem Ausmaß, wie es offenbar auf Letterboxd verrissen wird, so, wo ich denke, es hat einfach auch.
Na, also, was noch gelobt worden ist als lustige Idee, war der blinde Zombie am Ende. Mhm. Was der blinde Zombie aber vor allem auch darstellt, ist, es kann halt jeden treffen. Mhm. Und, das ist so ein bisschen, also nicht ableistisch, sondern in dem Sinne, es gibt ja den Begriff der positiven Diskriminierung. Mhm. Also, dass Menschen aufgrund ihrer Art dann positiv bevorzugt werden. Auch wieder so ein Insider. und also mal darzustellen, auch, dass das halt in der gesamten Bevölkerung stattfinden kann. Und dann aber auch mit der Idee zu spielen, wie würde ein blinder Zombie funktionieren? Wie würde der arbeiten? Also wie würde der versuchen, seine Beute zu kriegen und so weiter und so fort. Das haben sie halt hier wirklich bei Action ausgemacht in dieser finalen Szene. Die Action-Szene muss ich auch wirklich loben.
Ja, das sieht richtig gut aus, tatsächlich. Also die Action-Szenen sind fantastisch. Die Optik generell funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und ja, was mit dem blinden Zombie eben auch ist, du hast nicht dieses Phänomen des Heiligenscheins rund um behinderte Menschen, den du sonst oft in Filmen hast, so, ne? Die sind behindert oder dann haben die irgendwie eine besondere Aura, die sie beschützt oder so, wo ich mir denke so, sorry, aber das ist halt auch wirklich diese Positive Ableism, der nicht funktioniert. Ich sag's euch ungern, aber auch unter Rollifahrenden, unter Blinden, unter gehörlosen Menschen gibt es Arschlöcher, beziehungsweise solche, die ich als solche vielleicht wahrnehmen würde oder die ihr als solche wahrnehmen würdet, weil verschiedene Typen nun mal nicht gut miteinander klarkommen. Egal, wie abled oder disabled die sind.
Genau. Und das war ein schöner Moment für mich, dass also da auch Olivia Fiebig in der Vorlage und eben dann auch im Film selber zeigt, dass das so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, dass die Erde da gerade untergeht. Und was das mit den Menschen schon macht, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, und wie dann eben auch das Umfeld, da bleibt dann ja auch der Hund dann zurück und ganz ruhig mit einem Huni. es ist, also in der Natur holt sich das auch alles wieder zurück. Der Film war mir nicht splatterig genug.
Noch ein bisschen mehr Splatter vertragen können. Ich
glaube, die 16er Freigabe war da schon angebracht. Mhm. Da war schon ordentlich Splatter dabei. Aber ich glaube, Endzeit ob 18, vielleicht nochmal so im Director's Cut oder im dann hätte ich ihn gerne blutiger Cut, ist vielleicht aber auch ganz gut, weil die Figuren werden da in manchen Situationen wirklich an ihre Grenzen gebracht. Mhm. Und zu sehen, wie sie auf den Horror dann reagieren, den sie da selber verursacht haben, wenn sie einem Zombie die Birne eingehauen haben, reicht oft aus, um zu wissen, das ist gerade nicht schön, vielleicht will man das wirklich nicht sehen.
Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Stärke von dem Film, dahingehend betrachtet, dass es eben kein Zombie-Film ist. Weil wenn du zu viel Splatter drin hast, dann nimmt es wieder den Raum für das Emotionale, für den sozialen Aspekt des Ganzen.
Das ist kein voyeuristischer Film in dem Sinne, dass er diese Gewalt so zelebriert.
Genau.
So wie es vielleicht ein amerikanischer, männlicher Regisseur gemacht hätte, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
So ein mittelgroßer mit dunklen, hellen Haaren.
Ja, ja. So. Genau. Ja. Also für mich hat das gut funktioniert. Ich vertrage mehr Blut und mehr Splatter in Filmen. Das ist nicht der Punkt. Also ich hätte es jetzt nicht dringend gebraucht. Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn ein bisschen mehr da gewesen wäre. Das ist okay. Ich finde aber dadurch, dass einfach der Fokus auf der persönlichen Entwicklung bei den Figuren geblieben und nicht zu sehr auf dieses, auf den, den Body-Horror, der ja auch in Zombies drinsteckt, gerutscht.
Und die Zombies, gibt ja nur ein paar, die dann im Bild sind tatsächlich, die standen doch, glaube ich, alle vorne. Mhm. Auch die Braut, wie sie dann genannt wird, das war, glaube ich, die Japanerin, hätte ich fast gesagt.
Ich glaube, ja.
Statt so in den Credits, glaube ich. Mega cool, also muss wohl dann wirklich bei der Hochzeit passiert sein. Und die hat eine Taube auf der Schulter und die Taube gibt dann Bescheid, dass da irgendwo was ist. Und dadurch findet die eben ihre Opfer. Mhm. Also das ist aus der Vorlage und das ist so großartig. Das sind so kleine Elemente, so jeder Gegner. Das ist wie so ein Endboss, wie der nächste Endboss. Und dagegen müssen wir jetzt kämpfen und dies und das. Und das macht den Film so dynamisch. Und es gibt immer mal wieder so diese doch sehr langen, sehr bedrückenden, sehr ruhigen Momente, wenn so diese Leere dann auch klar wird. Mhm. So, was ist eigentlich, also da kommt zwischendurch mal so ein Zombie ins Bild und macht blablabla und rennt hinter den her. Das sind also doch die schnellen Zombies. Es gibt diese langsamen Brains-Zombies und dann gibt es diese schnellen Zombies, das sind also eher die schnellen, von der schnellen Sorte. Die könnten auch mal für Domino Pizza ausliefern. Da kriegen die auch mal an. Ja. So, not sponsored, weil wir da nicht mehr kaufen, weil die Pizza mal nicht ankommt. Jedenfalls, also hast du halt dann aber auch wieder so minutenlang, also Dialogsequenzen oder auch Sequenzen, wo die Figuren dann ins Leere starren und einfach damit klarkommen müssen, wie die Situation da gerade ist.
Und es hat zwischendurch die Bilder, also gut, wir haben ein bisschen Witze drüber gemacht beim Gucken. Ich habe halt gesagt, es mussten nicht groß Kulissen aufbauen dafür, weil die Häuser teilweise wirklich so aussehen. Also Lost Places hast du hier im Osten halt wirklich viele.
Also direkt an. Also ich würde ja fast sagen, dass das Feinkost, VW Feinkost selber sowas wie ein Lost Place ist. Ne?
Ja, schon. Also es wird halt noch genutzt. Deshalb ist ein Stückchenweise gepflegt. Wird aber eben auch genutzt von Leuten, die so eine Subkultur durchaus befürworten, weshalb da viel Graffiti ist. Also es ist kein auf Hochglanz gemalertes irgendwas.
Nee. Das ist ein Gesamtkonzept.
Genau. Ja. Und an solchen Plätzen sind die halt auch. Und begonnen hat die Zombie-Apokalypse zum Zeitpunkt der Filmhandlung vor 2 Jahren. Und in 2 Jahren verfällt schon mal so einiges. Ja. Und vor allem siehst du dann zwischendurch auch, dass Sachen wirklich einfach mittendrin stehen gelassen wurden. Dass Leute alles haben stehen und liegen lassen. Ganz creepy diese Szene, wo sie die Ärmel von den Jacken zusammengebunden haben auf den Stühlen. Wow. Und das ist so, das hat schon so ein bisschen was von den Bildern, die man manchmal gesehen hat, von Berichten aus Tschernobyl oder so. Wo so Katastrophen stattgefunden haben und Leute wirklich so aus ihrem Alltag gerissen wurden. Und
die Zeit ist auch stehen geblieben plötzlich.
Genau. Ne? Und irgendwer hat die Uhr angehalten, so. Ja. Die Leute wurden rausgerissen und alles ist irgendwie stehen geblieben. Und das Einzige, was noch lebendig ist, ist halt die Natur, die dann drüber wächst, so.
Genau. Und sich dann den Platz wieder nimmt und das so, also wo dann einfach die Vögel in den Häusern sind und Schmetterlinge in irgendwelchen Räumen und alles so halt, also die Erde dann eben, also wir Menschen halten das ja von uns fern. Nehmen es da, wo es hübsch aussieht, tun was hin. Und da, wo es nicht hingehört, wird es weggebrannt und weggeflammt.
Und wir sind sehr schlecht da drin. Also wenn ich mal an unsere alte Dachterrasse in Stuttgart denke, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten da so Steinplatten auf der Terrasse und da wuchs immer Schnittlauch drin. Und am Anfang habe ich mir die Mühe gemacht und versucht, ihn da rauszuholen. Weil halt auch die Platten immer unterschiedlich hoch waren, man ist drüber gestolpert und alles und so. Ich habe den Kampf irgendwann aufgegeben. Ja. Also sobald
der Schnittlauch hat gewonnen.
Das Ding ist tatsächlich, dass wir Menschen, so wie wir jetzt leben, in einem konstanten Struggle gegen die Natur leben. Einfach. Ja. Wir kämpfen permanent dagegen an. Wenn man sich anguckt, wie die Leute Rasen mähen jeden Sonntag, es ist ein fortlaufender Kampf, den wir einfach nicht gewinnen können. Mm-mm. So, weil die Natur bisher den längeren Atem hat. Vielleicht haben wir es jetzt mit der Klimakatastrophe so weit gebracht, dass sie es nicht mehr hat.
Ja, vielleicht haben wir in den Atem tatsächlich endgültig genommen.
Ja.
Oh, das war das Philosophische, was ich heute gesagt habe. Ich würde gerne zu einem Fazit kommen. Mhm. Und meine uneingeschränkte Empfehlung für diesen Film geben, wenn ihr Horrorfilmfest seid. Das ist ein Horrorfilm. Das ist ein deutscher Horrorfilm.
Ja.
Ein großartig gedrehter Female Empowerment Zombie Geilomatico-Film. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht anders sagen.
Nee, ist wirklich fantastisch. Ja. Wenn ihr kein Splatter und kein Horror und kein Grusel mögt und keine Endzeitgeschichten, dann guckt ihn euch nicht an.
Bloß nicht.
Weil dann ist es einfach nicht euer Genre.
Ja.
Wenn ihr damit keine Probleme habt, dann guckt den euch an, weil er ist großartig. Ich finde ihn optisch toll.
Ja.
Hat wunderbare Kameraeinstellungen. Es funktioniert ganz großartig, wie Eva immer mehr in dieses Zombie-Dasein reingezogen wird, wie das gezeigt wird. Und er erzählt einfach eine unfassbar starke, tolle Geschichte.
Das ist das wohl. Ich würde mir wünschen, dass das deutsche Fernsehen, das war ja beteiligt an der Produktion, mehr solche Stoffe auftut. Und die gibt es im Comic- und Graphic-Novel-Bereich. Man muss halt nur gucken. Man muss auch mutig sein. Und vielleicht auch das Feuilleton dazu zu benutzen, um zu gucken, was für eine Story ist da gerade angesagt. Und ist das sowas... Es gab so einen Film ja schon mal. Das war Die Wolke. Das ist ja, glaube ich, ein Kinderbuch oder Jugendbuch war. Jugendbuch, genau. Das ist, glaube ich... Ist es nur einmal verfilmt worden oder zweimal?
Zweimal. Ich glaube, es gibt einen alten Film und einen neueren.
Und die neuere Verfilmung, die kenne ich. Mhm. Und damit teilt sich es einige Motive.
Ja.
Das hatte ich, glaube ich, damals bei der Comicvorlage schon mal gesagt, dass es da sehr ähnlich ist. Und der Film ist dann nochmal einen Tacken ähnlicher zu Die Wolke. Auch mit den Traumas, die da passieren.
Ja. Ja, ja,
das sind beides keine schönen Filme, auch wenn Die Wolke da deutlich weniger splatterig ist. Aber nicht weniger eindrucksvoll. Also wenn ihr Die Wolke schon gut gucken konntet und dann noch Splatter mögt, dann guckt euch auf jeden Fall Endzeit an und lest bitte die Vorlage. Also bitte kauft euch auch den Comic dazu oder leiht ihn aus der Bücherei und lest mal die Vorlage und guckt, wie Olivia Fiewig das grafisch auch erzählt hat.
Ja.
Und ich fand, es gab so gut wie keine Unterschiede zwischen den beiden Medien. Ich habe den jetzt auch zum letzten Mal gelesen, Anfang des Jahres mal auf einem Abend. Und der war noch so präsent in meinem Kopf, dass ich sagen konnte, okay, es sind ungefähr auf der Seite, der Seite, der Seite, der Seite. Ganz großes Tennis. Ja.
Und das Spannende ist, ich habe heute eine Folge vom Märchenonkel-Podcast gehört, wo sich drüber unterhalten wurde, ob Spoiler eine Geschichte kaputt machen oder nicht.
Ja.
Und ich glaube, diese Geschichte macht man nicht kaputt durch Spoiler, weil diese Geschichte, da dreht sich nicht darum, ob der nächste Schritt erreicht wird oder das nächste Etappenziel oder...
Oder wann der Zombie aus dem Gebüsch gesprungen kommt und welcher davon.
Genau, darum geht es in diesem Film nicht. Deswegen machen Spoiler hier nichts aus. Nee. Sondern es geht darum, wie diese Geschichte erzählt wird, was mit den Figuren passiert, wie die sich weiterentwickeln. Und da kann kein Spoiler der Welt irgendwas dran kaputt machen, weil es einfach großartig erzählt ist. Das heißt, macht wirklich beides. Also der Comic wird wahrscheinlich nicht langweiliger, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Und der Film wird nicht langweilig, wenn ihr das Comic schon gelesen habt.
Und ich fand das halt so schade, dass sich so wenige Leute gemeldet haben.
Ja.
Als es um die Comicvorlage ging.
Aber dafür hat sie dir gewunken, als du dich gemeldet
hast. Ja, das ist wahr. Das war eine von, so auf Twitter hat man öfter mal so ein bisschen Kontakt. Gerade wenn sie sich freut, dass ich wieder irgendwas cool gefunden habe. Aber das war, glaube ich, die zweite oder dritte Begegnung mit Olivia Fiewig, so im Vorbeilaufen.
Mhm.
Irgendwann sage ich nochmal Hallo. Ich
bin immer so ein bisschen schüchtern. Beide sehr schüchtern.
Ja, und ich finde das so schön, weil sie strahlt so eine, auch auf Twitter oft, so eine ungläubige Bescheidenheit aus. So, ich kann gar nicht fassen, dass jemand den Kram, den ich da irgendwie jetzt in meinem Kämmerlein gemacht habe, wirklich so geil findet. Und so ist sie auch in Podcasts und sowas, wenn sie mal irgendwo interviewt wird. So, die ist so unfassbar bescheiden. Und also ich weiß nicht, Olivia, wenn du das hörst, mach bitte weiter so. Ja. Ich bin mega Fan.
Ja. Ja.
Und hör die nächste Roundup-Sendung, kommt auch was von dir. Olivia Fiewig Ultras. So, es ist spät.
Es ist spät.
Ich mag ins Bett.
Ja, ich auch.
Morgen geht's weiter mit dem Pressevorführungsmarathon. Da gehen wir beide ins Kino.
In der Tat.
Wenn ihr hören wollt, was wir da gehört, wenn ihr hören wollt, was wir da geguckt haben, hört den Telestammtisch, die Filmkritiken.
Genau.
Da sind wir dann beide am Start.
Woohoo.
Ja. Gut.
Ja, dann.
Vielen Dank zum Zuhören, fürs Zuhören. Also, ich bin müde.
Ich hole einen Spaten und dann schlagen wir uns ins Schlafzimmer durch.
Ja. Ich frage mal den Typ mit der Schubkarre, vielleicht kann ich die noch kriegen. Tschüss.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.